Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Es hätte eigentlich ein wunderbarer Fußballnachmittag werden können. Anfang Mai spielen der RSC Anderlecht und der FC Brügge im belgischen Fußballcup um den Pokal. Und zwar im König-Baudouin-Stadion in der Hauptstadt Brüssel. Am Ende wird Brügge 2:1 gewinnen. Aber die Freude über das Spiel und dass Brügge damit schon zum 12. Mal in seiner Geschichte den belgischen Landespokal holte, diese Freude währte kurz. Denn nach dem Spiel sprach alle Welt nur über eins: über die massiven Gewaltexzesse von Fußball-Hooligans in einem der berüchtigsten Quartiere von Brüssel. Antonio, was war da los?
Ja, wir befinden uns da in Molenbeek. Das ist eine Gemeinde nordwestlich von Brüssels Innenstadt. Mhm. Und vor diesem Fußballspiel sind hier 100 bis 200 schwarz gekleidete und teilweise vermummte Hooligans des FC Brügge durch die Straßen gezogen. Es war wie ein Mob. Die haben rassistische Gesänge gegrölt, Kopftuch tragende Frauen belästigt und vor allem haben sie muslimisch aussehende Menschen auch physisch attackiert. Das hat dann eine heftige und ebenso brutale Reaktion der Quartierbevölkerung ausgelöst und Molenbeek ist damit wieder einmal in die Medien gelangt. Dabei würden sich die meisten Bewohner eigentlich nichts mehr wünschen, als dass ihre Gemeinde einfach aus den Schlagzeilen verschwindet.
Der Ausbruch von Gewalt und Gegengewalt in der Gemeinde Molenbeek stehe stellvertretend für einige Risse in der belgischen Gesellschaft, erklärt Brüssel-Korrespondent Antonio Fumagalli. Mein Name Marlin Müller. Antonio, also ich habe mal geguckt, von Molenbeek bis zu diesem Königsstadion, in dem das Fußballspiel stattgefunden hat, ist es zu Fuß etwas über eine Stunde. Wirklich nicht direkt ums Eck. Was wollten die Hooligans vom FC Brügge da überhaupt?
Man darf schon davon ausgehen, dass die ganz bewusst Ärger machen wollten. Sie sind mit der Bahn aus Brügge nach Brüssel gereist und wurden dann von der Polizei zur Metro eskortiert. Diese hätte sie eigentlich in die Nähe des Stadions bringen sollen. Doch offensichtlich wollte der harte Kern dieser Fans nicht so tun, wie es die Sicherheitskräfte vorgesehen hatten. Sie randalierten in der Metro und rissen gar eine Türe aus der Verankerung. Der Chauffeur konnte so natürlich nicht mehr weiterfahren und darum sind rund 150 Hooligans ein paar Haltestellen früher ausgestiegen als eigentlich vorgesehen. Und
also war provoziert, dieses Aussteigen?
Ja, also sie wollten dann offenbar zu Fuß zum Stadion gehen und sind auf diesem Weg zumindest am Anfang mehr oder weniger ungehindert durch Molenbeek gezogen.
Aber eben, warum Molenbeek mit Fußball und dieser Fußballrivalität kann es da ja nichts zu tun gehabt haben?
Nein, mit Fußballrivalität hatte das in der Tat nichts zu tun zwischen dem FC Brügge und dem RSC Anderlecht, der ja aus der Region Brüssel stammt. Besteht zwar tatsächlich eine langjährige Rivalität, vermutlich gar die größte im belgischen Fußball. Mhm. Die Bewohner von Molenbeek sind aber nicht als besonders hartgesottene Fans von Anderlecht bekannt, zumal es in Molenbeek auch einen eigenen Fußballclub gibt, der ziemlich erfolgreich in der zweiten Liga spielt. Nein, es hat vielmehr mit der Bevölkerungsstruktur von Molenbeek zu tun. Das ist nämlich eine Gemeinde, die stark migrantisch geprägt ist, was man vor allem in der Nähe des Kanals auch auf den ersten Blick sieht. Dieser Kanal, das ist die Abgrenzung zur Innenstadt von Brüssel. Molenbeek liegt also wirklich nur einen Steinwurf davon entfernt und nicht irgendwo in einem entfernten Vorort, wie man in anderen Ländern vielleicht denkt. Mhm. Und von den rund 100.000 Einwohnern Molenbeeks sind etwa 40% muslimischen Glaubens. In den Straßenzügen rund um den Kanal sind es aber noch viel mehr und das ist wohl auch der Grund, warum die Brügge-Hooligans dort genau durchgezogen sind. Denn dieser harte Kern der Fans, wenn man sie so nennen will, der fällt immer wieder durch rassistisches und antisemitisches Verhalten auf. Mhm. Jedenfalls haben diese Hooligans an jedem Sonntagnachmittag dann einfach wildfremde Menschen in diesem Molenbeek attackiert.
Okay. Du bist dann auch nach Molenbeek gereist, kurz nach diesem Gewaltausbruch, um dir ein Bild zu machen. Was erzählen dir denn die Menschen da?
Ja, bei diesen Exzessen sind über 80 Personen verletzt worden, 60 Personen sind festgenommen worden. Also die Stimmung war auch Tage danach immer noch aufgewühlt. Ich war da schon verschiedene Mal in diesem Molenbeek. Es ist nicht besonders weit weg von wo ich wohne. Und jetzt nach dem Vorgefallen bin ich zweimal hingereist, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, mit jungen Männern, deren Vorfahren aus Marokko eingereist waren, mit Bewohnern, die sich für ein lebenswertes Quartier einsetzen und vor allem auch mit Mulut Ziani. Das ist ein Ladenbesitzer, der bei den Attacken krankenhausreif geschlagen wurde.
Es gibt auch ein Video von diesem brutalen Angriff auf Ziani. Das haben Zeugen gefilmt. Man sieht, wie er da gerade seinen Rollladen herunterlassen wollte, als die randalierende Meute auf ihn zustürmt. Wie geht's ihm denn jetzt? Also, wie traumatisiert, eingeschüchtert oder vielleicht auch wütend ist er heute?
Ja, dieser Herr Tian, das ist ein älterer Herr, ist 73 Jahre alt, eher klein gewachsen. Es geht ihm jetzt besser. Aber er war bei meinem Besuch knapp eine Woche nach den Vorfällen schon immer noch stark gezeichnet von dem, was passiert war. Seine eine Gesichtshälfte war blau gefärbt, am Hinterkopf klaffte eine ziemlich große Wunde, die genäht werden musste. Er sagte auch, dass er Schmerzen verspüre. Aber er war ein paar Tage nach diesen Vorfällen wieder im Handwerkerladen, den er zusammen mit seiner Frau führt. Es war noch interessant zu sehen, wie während unseres Gesprächs, das wir in einer Ecke des Ladens geführt haben, alle paar Minuten wieder ein Kunde vorbeikam oder vielleicht auch einfach ein Bekannter, um sich auf Arabisch oder in einer Berbersprache über den Gesundheitszustand von Herrn Ziani zu erkundigen. Also im Quartier scheinen wirklich alle zu kennen. Ja. Jedenfalls hat mir Ziani erzählt, dass es eigentlich ein ruhiger Sonntagnachmittag gewesen sei. Mhm. Und ein Mann habe ihn dann völlig unvermittelt angegriffen und er sei zu Boden gefallen. An mehr kann er sich nicht erinnern.
Ja. Wie erklärt Herr Ziani die Gewalt, die da über ihn hereingebrochen ist?
Er kann es sich nicht wirklich erklären. Es habe keinerlei Vorlauf gegeben, er habe nicht provoziert. Er sei einfach ein Zufallsopfer gewesen.
Und die Polizei, die Hooligans ja eigentlich völlig woanders erwartet hätte, kamen die denn da nach Molenbeek?
Die kam dann schon, aber mit einiger Verspätung, was einige Quartierbewohner ihr auch vorwerfen heute. Sie sagen, dass das typisch sei und man als Bewohner von Molenbeek bei den Behörden nicht die gleiche Priorität genieße wie in anderen Gemeinden. Mhm. Ob das wirklich stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Aber klar ist jedenfalls, dass es zuerst einmal eine heftige Gegenreaktion von Seiten junger Quartierbewohner gab, die teilweise heftig und ziemlich verstörend sind. Man sieht da Männer, die mit Stöcken oder auch einfach nur mit der bloßen Faust andere Männer angreifen, mutmaßlich Brücke-Fans. Sie prügeln diese zu Boden und treten auch dann noch auf ihren Kopf ein, als sie schon wehrlos eben am Boden liegen. Ja, das sind heftige Gewalttaten, die da passiert sind. Und es erstaunt auch nicht, dass eben Dutzende Personen verletzt worden sind an diesem Sonntagnachmittag.
Ja. Also das heißt, Sie empfinden das ein bisschen als Akt der Selbstverteidigung, also die Quartierbewohner, diese jungen Männer, dass sie auf Gewalt mit Gegengewalt reagieren. Was sagen denn die Menschen in Molenbeek dazu?
Ja, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und der Grundtenor war tatsächlich, dass diese Brücke-Hooligans diese Reaktion verdient hätten. Schließlich hätten sie ja die Gewaltspirale in Gang gesetzt. Ein junger Mann hat mir gar gesagt, dass sich die Fans noch glücklich schätzen könnten, weil sie eigentlich noch viel mehr verdient hätten. Und per Zufall bin ich am Dienstag nach den Ausschreitungen auch noch in eine kleine Kundgebung hineingelaufen. Da wollten Bewohner der Gemeinde ihre Solidarität mit den Opfern ausdrücken und ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Und unter ihnen gab es schon auch Leute, die fanden, dass die Quartierjugend nicht einfach so Selbstjustiz hätte üben dürfen. Es ist ein sehr soudé, qui a pu être vraiment directement là.
Même avant les forces de l'ordre.
La réaction des jeunes qui a été faite, ils trouvaient ça logique parce que la police n'était pas là sur place. Et leur réaction, ils disaient, oui, moi je trouve ça normal de défendre notre quartier.
Ok. Aber für die Anwohner insgesamt ist klar, der Saubahnerzug der Hooligans und auch die Gewaltexzesse in Molenbeek, die haben klar fremdenfeindliche Züge.
Ja.
Oder eben, hörst du auch Kritik an den Behörden, an der Polizei heraus? Du hast vorhin gesagt, eben die Molenbeek, die Menschen sagen, sie fühlen sich nicht gleichwertig.
Genau, die jungen Männer mit maghrebinischem Hintergrund, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon gesagt, dass Molenbeeks Bevölkerung den Behörden weniger wert sei. Einer hat sogar gesagt, dass es sich doch einfach um einen Komplott handle, der auf dem Rücken Molenbeeks ausgetragen werde.
Und was heißt das, ein Komplott?
In seiner Wahrnehmung zetteln Befürworter eines unabhängigen flämischen Staates bewusst Unruhen in Brüssel an, die sie danach als Vorwand für ihre Sezessionsbestrebungen nutzen könnten. Ich halte das persönlich für eine Verschwörungstheorie, die man nicht allzu ernst nehmen sollte. Aber was schon stimmt, ist, dass es zwischen den verschiedenen Regionen des Landes durchaus Spannungen gibt. Dazu muss man wissen, dass es in Belgien drei Verwaltungsregionen gibt, die ausgeprägte Autonomierechte haben. Das ist das französischsprachige Wallonien im Süden, das zweisprachige Brüssel im Zentrum und das niederländischsprachige Flandern im Norden. Mhm. Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Wallonien die wohlhabendere Region, doch das Blatt hat sich längst gewendet. Mittlerweile steht der Norden wirtschaftlich besser da und darum erstaunt es auch nicht, dass sich dort diejenigen finden, die sich vom Rest des Landes abspalten möchten. Man muss aber auch sagen, dass diese Position nicht mehrheitsfähig ist und es auch keine konkreten Bestrebungen gibt.
Okay, also diese Theorie respektive diese Verschwörungstheorie lautet, dass Befürworter einer flämischen Autonomie ganz bewusst Unruhe anzetteln, also eben auch an besagtem Sonntag in Molenbeek.
Ja.
Aber was hat das jetzt genau mit dem Fußballspiel zwischen Brügge und Anderlecht zu tun?
Die jahrzehntelange Rivalität zwischen dem FC Brügge und dem RSC Anderlecht ist auch eine Rivalität zwischen den Regionen. Anderlecht stammt ja aus der offiziell zweisprachigen Region Brüssel, hat in der Vergangenheit aber stets eine frankophone Ader betont. Und zudem gibt es Verbindungen zwischen den Brügge-Hooligans und der rechtspopulistischen Partei Vlaams Belang, die sich ganz gezielt für die Unabhängigkeit Flanderns einsetzt. Insgesamt kann man schon sagen, dass die Regionen in Belgien mehr neben als miteinander leben. Und bis zu einem gewissen Grad gilt das auch für Molenbeek, diese Gemeinde in der Region Brüssel.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Voodoo's begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Und du hast es aber ganz am Anfang schon angedeutet, also Molenbeek ist auch eine Gemeinde oder ein Quartier, das endlich Ruhe haben will, auch vor Journalisten, die Fragen stellen und sie wollen endlich aus den negativen Schlagzeilen verschwinden. Aber der Ruf von Molenbeek ist angeschlagen, lange schon, eigentlich seit den großen Terroranschlägen in Paris, als einige Spuren der Terroristen direkt nach Molenbeek führten und die Gemeinde in der Wahrnehmung irgendwie zur Islamistenhochburg wurde.
Ja, gleich. Mehrere der Attentäter von Paris und Brüssel, die ihre Terroranschläge ja 2015 und 2016 ausgeführt hatten, stammten aus Molenbeek. Einer der wenigen Überlebenden, Salah Abdeslam heißt der, der hat sich danach auch noch wochenlang in der Gemeinde versteckt. Und das hat natürlich das Image der Gemeinde nachhaltig geprägt und das bringt man nicht so schnell wieder aus den Köpfen.
Und ich nehme an, dieses Bild spukte auch in den Köpfen der Hooligans herum, als sie randalierend durch Molenbeek zogen. Ist das Bild denn heute noch berechtigt in irgendeiner Weise oder ist das längst überholt?
Nun ist es an dieser Front ruhiger geworden, was aber auch damit zu tun hat, dass dschihadistische Gruppierungen nicht mehr die gleiche Sogwirkung entfalten können wie noch vor 10 Jahren. Und was in den Köpfen der Leute genau vorgeht, ist schwierig zu sagen. Aber es ist also nicht so, dass man sich als westlicher Besucher nicht nach Molenbeek trauen kann. auch wenn die Gemeinde im touristischen Sinn nicht schön ist, aber eigentliche No-Go-Zonen gibt es nicht und auch die Kriminalitätsrate ist nicht sonderlich hoch. Es ist in gewissen Gegenden der Gemeinde einfach ein Eintauchen in eine andere Welt, die sich vielleicht irgendwo auch in Marokko oder so befinden könnte.
Ja, okay. Also es hat aber schon dann auch diese Bilder, diese ramponierte Ruf haben dann auch damit zu tun, dass das doch eine in Teilen segregierte Welt ist, die vielleicht viele Belgier nicht kennen.
Ja, genau. Und die Bewohner, die freuen sich natürlich nicht über das Image, das ihre Gemeinde anhaften. Aber wenn man so durch die Straßen fährt von Molenbeek, ist es schon auffällig, wie sich die Szenerie innerhalb von wenigen Metern völlig verändert. In gewissen Gegenden sieht man kaum je eine Frau, die kein Kopftuch trägt. Dann gibt es aber auch große Gebiete in Molenbeek, die absolut kleinbürgerlich ist und nicht viel mit dem Bild Molenbeeks zu tun hat, das man in der Öffentlichkeit kennt. Ja, und es gibt sogar ein paar richtig hippe Ecken, weil die Mieten günstig sind. Zusammengefasst ist Molenbeek also viel diverser und heterogener, als man das vielleicht erwarten würde. Mhm. Molenbeek bleibt natürlich eine verhältnismäßig arme Gemeinde. Es liegt mehr Müll herum als sonst wo. Die beruflichen und gesellschaftlichen Perspektiven sind für die Jugend schlechter als in anderen Gemeinden. Auffällig ist aber auch, wie sich gerade in den muslimisch geprägten Straßen die Leute kennen und sich auch gegenseitig helfen. Ich habe das zum Beispiel anhand einer Autopanne spontan miterlebt, als sicher 15 Männer einer bemitleidenswerten Frau geholfen haben, ihr Elektroauto wieder zum Fahren zu bringen. Und in einem anderen Quartier hätte man wohl einfach den Pannendienst angerufen.
Okay. Kann denn aus dieser neuerlichen Aufmerksamkeit jetzt diesen Trümmern nach den Gewaltexzessen vielleicht aber auch etwas resultieren, das Molenbeek weiterbringt, dass irgendeine Form von Aufbruch, ein Umdenken oder eine politische Sensibilisierung?
Ja, es gibt viele Bestrebungen von behördlicher wie privater Seite. Zum Beispiel ist es eine Priorität, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und ich kenne auch Leute, die ganz gezielt nach Molenbeek gezogen sind, weil man dort fürs gleiche Geld mehr Wohnraum erhält und trotzdem in unmittelbarer Zentrumsnähe ist. Mhm. Es geht also schon etwas, aber die Maßnahmen können natürlich nicht von heute auf morgen erfolgreich sein.
Ich danke dir ganz herzlich, lieber Antonio, und ganz liebe Grüße nach Brüssel.
Danke dir, Marlene.
Das war unser Akzent mit Brüssel-Korrespondent Antonio Fumagalli. Mein Name Marin Oehler. Und falls du Lust auf noch mehr Vertiefung hast, einen Link zu allen unseren Abo-Angeboten findest du in den Shownotes. Macht's gut und bis bald.